Und Salomo trat vor dem Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israels und breitete seine Hände aus gegen den Himmel. Und er sprach: Herr Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf der Erde dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Der du gehalten hast, dein Knecht, mein Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Nun, Herr Gott Israel, halt deinen Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor dir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie vor ihm wandeln, wie du vor ihm gewandelt bist. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du dein Knecht, mein Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und alle Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu deinem Flehen, Herr, mein Gott, auf dass du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Das sind Salomos Worte, als er den Tempel eingeweiht hatte nach der Tempelerbauung. Heute wird gebaut. Ich war nämlich ganz nah dran. Ganz nah dran. Damals beim nagelneuen Tempel. Entschuldigt, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Benjamin. Ich war nämlich beim Tempelbau dabei. Eigentlich packe ich so ganz gerne mit an. Ich mache gerne so knochenharte Arbeit. Diesmal war es aber ganz schön anstrengend. Ich erinnere mich trotzdem sehr, sehr gerne an diese Bauzeit. Als wir mitten dabei waren beim Bau vom Tempel, da sprach irgendjemand uns mal an, als wir Pause gemacht haben. Und er fragte dann: Was macht ihr da? Und meine Kollegen, die wollten ihn eigentlich gleich loswerden. Und machten das eigentlich ganz kurz, ganz knappe Antwort: Siehst du das nicht? Ich hau hier Steine. Ja, siehst du das denn nicht? Fuhr einer meiner anderen Kollegen weiter. Ich arbeite, ich verdiene doch hier mein Geld. Der Frager, der guckte mich dann so ganz erwartungsvoll an. Ich hatte natürlich ein bisschen Zeit, um ein bisschen nachzudenken, weil die anderen ja vorher geantwortet haben. Und darum sagte ich dann ein bisschen stolz: Ich baue mit am Gotteshaus. Ja, so war das damals. Ich habe schon immer gern was mit anderen zusammen gemacht. Und wenn man sich ja in seinen Gedanken das Ziel vorstellt, so im weiten Auge, mit den Augen so voranschaut, vor seinem inneren Auge, dann kann das auch richtig Spaß machen. Das ist dann etwas Schönes am Bauen. Man sieht das Ereignis. Kennt ihr das auch, wenn ihr sowas habt? Vielleicht nicht unbedingt beim Bauen, vielleicht bei was anderem. Ihr stellt euch das schon vor eurem inneren Auge, und dann seht ihr das und deswegen seid ihr fröhlich dabei. Und ich war dabei. Und das Ergebnis steht nun. Unser Gotteshaus wurde geweiht von König Salomo. Und wir nennen den auch manchmal Salomo, den Weisen. Muss man fragen, ob das wirklich so ist, ob der wirklich so weise ist. Ich denke, der hat auch so seine ein oder andere Schwäche. Aber bleiben wir mal beim Bauen. Man lernt ja während so einer Schufterei einen Bauherrn so richtig kennen. Man hat ja auch immer wieder was mit denen zu tun. Und unser Bauherr Salomo kann Leute wirklich begeistern. Er kann wirklich mitreißend sein. Und er macht eine ganze Menge her. Aber er ist auch ein kleiner Selbstdarsteller manchmal. Er sagt immer, das ist sein Projekt. Und er war streng mit uns, aber auch mit sich selbst. Er wollte unbedingt diesen Tempel fertig bekommen. Schon sein Vater David wollte das. Ja, aber der durfte nicht, weil Gott hat ihm das versagt. Naja, man soll den Mächtigen dieser Welt nie ganz trauen, hat mein Großvater gesagt. Und er hat nicht nur den König David erlebt, sondern auch schon König Saul. Der war unser erster König. Unsere Großeltern waren immer der Meinung, man braucht eigentlich gar keinen König hier auf Erden. Unsere Großeltern, die sagten, es reicht. Gott allein reicht. Es reicht, wenn wir Gott haben. Aber da gab es noch ein paar andere Stimmen und die haben sich dann durchgesetzt. Und so wurde das Königtum bei uns in Israel eingeführt. Und dann gab es das Problem. Unser Gott ist ja auch unsichtbar. Und so mussten wir uns nicht nur immer vor uns selbst irgendwie gegenseitig was erklären, sondern wir mussten uns auch vor den anderen irgendwie rechtfertigen. Die, die um uns herum waren. Wo ist denn dein Gott, haben die immer gefragt. Und die meisten unter uns wollten sich lieber an jemanden festhalten, der sichtbar ist, sich notfalls auch über Leute ärgern kann oder der einen beschützt. Und das wollten wir jetzt nicht nur mit dem Königtum, sondern auch mit dem Tempel. Da ist man nun auf diesem Bau. Und es geht lange voran. Und jetzt ist dieses Ergebnis da. Dieser Heiligtum, dieser Tempel. Und es ist etwas zum Anfassen. Es ist etwas, wo man hingehen kann. Unser König, der Salomo, der hatte die ganze Zeremonie streng bis ins Kleinste durchgeplant. Natürlich nicht alleine, da waren noch ein paar andere mit dabei, die das alles so korrekt durchführten. Aber man merkte das doch. Er hatte dort das Zepter in der Hand. Und ich stand ganz vorne dabei. Da bei den Giebelsteinen, an dritten Pfosten und konnte alles gut beobachten. Ich bin kein Mann großer Worte, eher der Mann für das Grobe, aber man ist schon sehr beeindruckt, wenn man das alles so sieht. Wenn man jahrelang mit so einer wichtigen Sache beschäftigt ist, und am Ende, da glaubt man vielleicht gar nicht mehr so richtig dran, dass das fertig wird. Und dann steht es doch da. Wir haben es geschafft. Es ist geworden. Und das ist mir erst klar geworden, als ich wirklich König Salomo da vorne sah und als er seine Einweihungsrede gehalten hat. Was soll ich dazu sagen? Er hatte eine ganz schön feierliche Festrede vorbereitet. Beim König und seinem Hofstaat, da muss ja immer alles stimmen. Und da darf es gar keine Fehler geben. Aber dann kam etwas, das bleibt mir doch sehr in Erinnerung. Mittendrin steht der König und drehte sich um und stieg hoch zum Altar. Und nun fragten sich einige, ob nun der Salomo auch zum Priester plötzlich wird. Aber er hebt seine Hände zum Gebet und seine Stimme ist irgendwie anders als sonst. Er fleht geradezu. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinen Knecht, mein Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte denn dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Das hat mich schon irgendwie beeindruckt und mir die Sprache verschlagen. Erstens, aus Wut. Sein Haus, hat er wieder gesagt. Sein Haus war das. Haben nicht ganz viele Arbeiter damit mit dran gebaut? Und er sagt, mein Haus. Es ist ja sein Projekt. Und zweitens, Es ist ja nicht irgendein Haus. Es ist Gottes Haus. Damit man eben immer weiß, wo Gott zu finden ist und nicht ganz so unsicher bleibt. Wo ist eigentlich Gott, dieser Unsichtbare? Es ist doch dieses besondere Haus und wir haben da keine Kosten und Mühen gescheut. Wofür haben wir uns denn jahrelang jetzt abgemüht, wenn Gott da gar nicht anwesend sein kann in seiner Fülle? Und jetzt fleht er ihn an. Und es ist noch nicht einmal sicher, ob Gott wirklich dort wohnen wird. Meine Großmutter hätte das gefallen. Sie konnte einfach an so einen Gott glauben. Sie brauchte kein Gotteshaus, kein König oder so etwas. Sie trug Gott einfach in ihrem Herzen. Ich hatte doch hier mitgebaut an Gotteshaus und hatte mit dieser Aussage dann doch meine Mühen. Am nächsten Tag haben Salomos Gegner behauptet, das alles wäre nur ein geschickter Schachzug gewesen. Der König hätte die Zweifel am treuen Gotteshaus mal eben ganz publik unwirksam erwähnt, um seine Gegner mit ins Boot zu holen und ruhig zu stellen. Aber ich weiß, dass es anders war. Denn so hatte ich unseren König noch nie gesehen. Mit anderer Stimme. Er wirkte klein. Sogar ängstlich und verletzt. Offenbar haben auch so mächtige Leute eine Seite, die mir nicht so ganz bekannt ist und die ich nicht so kenne. Klar, die können sich auch nicht jedem zeigen, sonst sind sie vielleicht auch ganz schnell weg vom Fenster, wenn sie immer sich als schwach zeigen. Aber bei Gott oder vor Gott darf es doch anders sein. Das hat der König sicher von seinem Vater David und seiner Musik gelernt. Und wir singen ja heute noch seine Psalmen. Jedenfalls kam mir der König auf einmal ganz nah. Vom Gefühl her, meine ich. So wie eine Art Bruder. Ich wusste plötzlich, dass er es ernst meinte. Meine Sprachlosigkeit war wie weggeblasen. Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu deinem Flehen her, mein Gott, rief der König noch. Ein König, der sich als Knecht bezeichnet, das stellt doch die Welt auf den Kopf. Aber ich weiß, wie es ist, für andere ein Knecht zu sein. Aber das von einem Chef zu hören, hat mich schon beeindruckt. Ich kenne das. Ich musste die ganze Zeit Steine hauen, schleppen, irgendwas bearbeiten. Ich war der Knecht. Aber das von einem Vorgesetzten zu hören? Ja, denn unter dem Gott des Himmels sind wir alle gleich. Da ist es egal, wer nun König ist oder einfacher Arbeiter. An den Rest der Rede erinnere ich mich nicht so mehr ganz genau. Sie waren auch nicht mehr so ganz so interessant, denn der König hatte sich wieder etwas gefangen und betete wieder mit normaler Stimme. Es musste ja die Einweihung noch zu Ende gebracht werden und das hat er auch getan. Aber die beste Figur hat er für mich gemacht, als er sich an Gott gewandt hat. Und wer weiß, vielleicht ist auch unser schönes Gotteshaus eines Tages Vergangenheit, dieser Tempel. Doch seit diesem Erlebnis habe ich die Zuversicht, dass Gott uns überall hin begleitet und uns verbindet. Der Gott des Himmels und der Erde, den meine Großmutter und mein Großvater im Herzen trug, ist auch mein Gott geworden. Kommen wir zurück in die Gegenwart. Was hat der Tempelbau eigentlich mit Christi Himmelfahrt zu tun? Der Tempelbau. Wir haben immer wieder gelesen und gehört von Benjamin. Ich bin jetzt nicht mehr Benjamin, sondern Christopher. Es gab eine Verheißung. Und dieser Tempel wurde gebaut. Und nun ist er da und er steht, alle sind begeistert. Was heißt das für die Leute, wenn es vorher eine Verheißung gegeben hat, ein Versprechen, wurde gehalten. Etwas ist in Erfüllung gegangen. Und so ist Christi Himmelfahrt für uns auch ein Zeichen, ein Versprechen und auch eine Zuversicht dessen, dass was Gott versprochen hat, dass er etwas einhalten wird. Es gibt viele alttestamentliche Texte und auch im Neuen Testament kündigt es Jesus ja immer wieder an, was mit ihm passieren wird. Und so können wir dann auch gewiss sein, dass Christus, als er dann in den Himmel aufgefahren ist und dass dieses, man könnte sagen, dass das auch so eine Art Pfand ist. Ich gebe dir ein Zeichen dafür, ein Versprechen dafür, dass das, was ich angefangen habe, auch zu Ende bringe. Und so können wir gewiss sein, dass Christus uns auch als Fürsprecher im Himmel einsteht. Dass er, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dass er sagt, dieser gehört zu mir. Und wir dürfen in den Himmel einkehren. Und dann, auch wie wir es in Apostelgeschichte dann noch gelesen haben, eben, es ist auch die Zuversicht, wenn das passiert ist, die Himmelauffahrt. Er kommt wieder. Er wird wiederkommen eines Tages, wir wissen nicht genau wann. Und er hat sich bis jetzt ein bisschen Zeit gelassen, über 2000 Jahre lang. Und wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Aber wir dürfen gewiss sein, weil Gott, weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist und er nun zur Rechten Gottes sitzt, er wird auch wiederkommen. Denn das, was er vorher angekündigt hat, dass er auch wieder fortgehen wird, in den Himmel auffahren wird, das ist passiert. Und so können wir auch gewiss sein, dass das der nächste Schritt passiert, dass er zurückkommen wird. Und so ist die Himmelfahrt auch noch was anderes. Denn Jesus verspricht den Heiligen Geist. Und so gehen wir jetzt auch bald auf Pfingsten zu. In 1,5 Wochen ist es. Und feiern Pfingsten, den Empfang des Heiligen Geistes. Der uns auch viele Dinge gewiss machen soll. Der uns die Schrift erklären soll. Der uns Geistesgaben schenkt. Der uns auch einen guten Glauben schenkt. Eine gute Zuversicht. Eine Hoffnung. Der unser Leben verändern wird. Und Himmelfahrt als das, dass es uns auch irgendwann so passieren wird. Weil Jesus gestorben, auferstanden ist und wir mit ihm gestorben und auferstanden sind, ist es auch eine Hoffnung, die wir dann teilen, dass wir auch in den Himmel kommen. Dass wir, wenn wir eines Tages sterben, nicht irgendwo hinkommen oder dass es vorbei ist. Nein, es geht weiter. Und zwar in den Himmel. Und so ist der Tempel im Alten Testament ein Zeichen dafür, dass Gott seine Versprechen hält. Und so haben wir ganz viele Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament, wo Gott zeigt, ich halte mein Versprechen. Und so können wir dann auch gewiss sein an Christi Himmelfahrt, dass Gott seine Versprechen hält. Dass Christus unser Fürsprecher ist, dass er wiederkommen wird, dass er uns den Heiligen Geist schenkt und dass uns das Gleiche widerfährt, dass wir in den Himmel auffahren werden. Und so soll es geschehen. So soll dieser Tag auch uns das vergewissern und diesen Glauben stärken, dass das passieren wird. Amen.